Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, im Internet heiße ich Distelfliege und ich habe für euch heute die Episode 59 schnell mal zwischendurch. Ja, ich habe den Namen für die Episode gleich festgelegt, weil ich bin diese Woche wirklich nicht zum Aufnehmen gekommen und jetzt habe ich eigentlich auch keine Zeit, aber ich habe halt so Lust aufzunehmen und deswegen schnell mal zwischendurch. Ja, es geht gleich los mit dem Housekeeping. Ich bin übersteuert. Warum? Naja, nein, so übersteuert bin ich gar nicht. Ich habe hier gerade so Pünktchen gesehen. Es geht los mit dem Housekeeping. Ich möchte mich wie immer für eure Kommentare und dem Feedback zur letzten Folge bedanken. Auch fürs Flattern. Und die Kommentare zu dem Wassersprudler und zum Wassersprudeln und was man da so beachten kann und so, die fand ich sehr interessant. Ja, und ich habe diesmal außer meiner üblichen Freude über das Feedback und das Flattern bin ich wirklich diese Woche total geplättet, weil ich total viele Geschenke gekriegt habe. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal, oder war es das letzte Mal? Mal gucken. Ich glaube, ich habe beim vorletzten Mal über Webdesign und Grafik und GIMP und so gesprochen. Und ich hasse ja GIMP. Also ich hasse nur die Art und Weise, wie das Programm zu bedienen geht. Ich mag ja gerne Open Source und so, aber mit GIMP komme ich nicht so zurecht. Und Adobe Photoshop ist für mich einfach unerschwinglich. Und ich denke mal, für die meisten Menschen, die das nicht beruflich brauchen, ist es einfach zu teuer. Also mal zur Information, das Programm kostet 900 Euro. Also es ist schon furchtbar. Und nach dem letzten Podcast hat mich die Jademondin angefunkt auf Twitter und Facebook und hat mich gefragt, ob ich nicht einen ihren legal gekauften Profi-Design-Suite von Adobe haben möchte, so geschenkt, weil sie beruflich Designerin ist und sie braucht eben immer die aktuellen Versionen und sie hat dann noch eine für Mac und zwar genau für dieses Betriebssystem, was ich gerade habe. Ich benutze Mac Leopard, das war das, was 2008 eben neu war und ja, dafür ist es gut. Und jetzt habe ich heute das Päckchen gekriegt von der Jademondin, wo das drin war. Und ich bin also immer noch total geplättet. Ich habe es noch nicht installiert, weil ich hatte Frühschicht und dann bin ich mehr oder weniger aus dem Bett aufgestanden. Nach der Arbeit musste ich mich nochmal hinlegen und dann habe ich Saxophon geübt und jetzt nehme ich auf. Aber wenn es funktioniert und ich hoffe, das wird es, dann hätte ich halt einen richtigen gekauften offiziellen Photoshop. Kreisch, ist das schön. Und nicht nur das, sondern da sind dann auch die anderen Programme drin, also Programme, die ich noch nie benutzt habe, die zum Beispiel so professionelle Grafikfirmen benutzen wie Illustrator oder Fireworks und Flash und Schnickschnack und Dreamweaver natürlich. Ich bin total hingerissen. Ah, kreisch, wie geil. Oh, schön in Ohnmacht fall. Ja, und dann nicht genug der Sachen, sondern Jademondin hat auch Decoupage und Art Journaling und so gemacht. Als Künstlerin und Designerin wundert mich das auch nicht. Und sie hat mir super tolle, zum Teil handgeschnitzte Stempel für mein Art-Journaling auch reingepackt. Die haben hinten so ein Klettband beklebt und damit kann man sie auf so ein Klettband-Gegenstück, was sie mir auch geschickt hat, draufpappen und dann sozusagen, also die da drauf montieren, wie man sagt, und dann damit stempeln. Wah, kreische. Und wenn ich jetzt nicht aufnehmen wollen würde, würde ich jetzt an meinem Art-Journal sitzen und das alles ausprobieren. Auf jeden Fall. Oh, so toll. Danke, danke, liebe Jademondin. Ich werde ewig an dich denken. Es ist der Hammer. Es ist echt der Hammer. Total der Hammer. Ja, und dann habe ich noch, gestern war ich auf dem queerfeministischen Stricktreff von Miss Rottenmeier. Und beim letzten Mal konnte ich nicht da sein und dafür war die Monika da und die hatte mir auch ein Goodie-Bag gepackt für meinen Podcast, so als Dankeschön. Und ich war da krank und musste das Bett hüten und deswegen haben wir uns gar nicht getroffen, was ich sehr schade finde. Und jetzt war ich gestern kurz beim Stricktreff, weil ich wegen Frühschicht beziehungsweise ja um 3 Uhr aufstehen und so. Ja, wegen der Frühschicht konnte ich nicht so lange bleiben. Und die liebe Alien, die den Stricktreff macht, die hatte mir von Monika dieses Goodie-Bag mit einer mit 100 Gramm Schafpatenwolle von Opal und 2 wunderschönen Karten überreicht und deswegen auch nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ich werde auf jeden Fall, freue ich mich schon darauf, diese Wolle zu verstricken. Ich habe ja jetzt ganz viel handgefärbte Sockenwolle verstrickt und ich habe wieder richtig Lust, so eine bedruckte zu benutzen. Und gerade Opal finde ich eigentlich sehr schön von den Socken, die bedruckt sind. Also es gibt einen Blog von Uli aus Stuttgart, auf Ravelry heißt sie Wumps, glaube ich. Und sie hat halt auch eine super Kamera und fotografiert ganz toll und so. Und die macht ganz oft so, die hat ein Opal-Abo und da sehe ich dann oft, wie Opal-Socken so aussehen. Also ja, schick, schick. Ja, da bin ich echt geplättet von denen und ja, noch, aber es geht ja noch weiter mit dem Housekeeping und zwar, liebe P, ich habe den Tee immer noch nicht verschickt, hast du wahrscheinlich gemerkt, also das war dieser Ayurveda-Antistrapazentee, den ich wegen Süßholz, Anis und Ingwer nicht mag. Und es gibt ja zum Glück Leute, die mögen Anis, Ingwer und Süßholz. Ja, und den wollte ich dann der P schicken, die einen Kommentar hinterlassen hat und den Tee mir abnehmen würde. Und das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht. Ja, also zu viele Strapazen wahrscheinlich. ich versuch's mal, dass ich das die Tage eintüte, den Tee. Also ich wollte sowieso auch noch der Jademondin was auch ein paar Goodies schicken. Für diese wahnsinnige, oh, ja, und da will ich dann, nehme ich mir fest vor, es mal zur Post zu schaffen und gelobe Besserung. Ja, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, wegen dem Spinnen von Sockenwolle hatte ich ja neulich meine Folge gemacht. Und Susanne vom Handgemacht-Podcast hat gesagt, sie macht auch mal eine Folge über Sockenwolle spinnen und die hat sie jetzt veröffentlicht. Und ich habe sie inzwischen auch geschafft anzuhören und ich fand das sehr interessant. Also finde ich sehr empfehlenswert und verlinke euch das in den Shownotes nur für den völlig unplausiblen, wahnsinnig unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Susannes Podcast nicht kennt, was ich nicht für möglich halte. Also da gibt es dann eher noch Leben auf dem Mond. Ja, dann bin ich mit Housekeeping fertig. und kommt zum Stricken. Ja, ich habe nicht so viel auf den Nadeln. Ich habe jetzt ein neues Projekt angeschlagen, das stricke ich auch jetzt gerade beim Aufnehmen. Und das sind diese Tridactyl-Handschuhe mit den drei Fingern, die ich auch schon mal für mich gestrickt habe. Und die stricke ich jetzt für meine 6-jährige Nichte. Und ich hoffe, dass ich das mit der Größe hinbekomme. Also dieses Muster ist geschrieben, glaube ich, für Aran Weight oder Worsted Weight. Ich weiß ja nicht, ob es auf Deutsch überhaupt so dicken Kategorien für Garn gibt. Ich habe noch nie davon gehört. Auf jeden Fall ist es für dickeres Garn. Ich glaube, wir gehen nach Nadelstärke, kann das sein? Also, ja, jetzt habe ich nicht geguckt, was die für eine Nadelstärke verlangen. Aber sie sind halt für dickeres Garn und ich stricke das jetzt auf 2,25er Sockennadeln mit Sockenwollstärke. Und dadurch werden die Handschuhe entsprechend kleiner und dann hoffe ich, dass sie einem 6-jährigen Kind passen. Ja, und da habe ich dann erst, eigentlich will meine Nichte schon länger diese Tridactyl-Handschuhe haben, weil sie meine total cool findet. Aber sie schmeißt halt manchmal ihre Handschuhe, die sie schon hat, gekaufte, schmeißt sie halt so rum und geht damit nicht so wahnsinnig pfleglich um. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du deine Handschuhe nicht aufräumst oder mitnimmst und so, dann stricke ich dir keine. Und dann hat sie das eingesehen und hat mich dann aber auch jede Woche hole ich die Nichte praktisch einmal ab und verbringe einen Nachmittag mit den Nichten. Und sie hat mich jetzt schon 3 Wochen nacheinander gefragt, ob ich endlich ihre Handschuhe angefangen hätte. Und ich denke mal, wenn sie wirklich sich das merkt und wirklich jede Woche danach bettelt, dann ist es ihr schon ein ernstes Anliegen, solche Handschuhe zu haben. Und dann habe ich angefangen, jetzt sie anzuschlagen. Und ich benutze so eine lila gequälte Merino-Wolle, weil die so weich ist, und eine handgesponnene von handgefärbt.com, die ich auf dem Leipziger Wollefest erstanden habe. Ja, diese ist auch gequälte Merino, die habe ich schon in meinem Stash gehabt, bevor ich mich mit dem Mulesing befasst habe. Ja, und jetzt stricke ich jetzt so gerade das Bündchen des ersten Handschuhs und hoffe, dass es nicht so eng ist. Ja, ich habe ja gerade die Hand vom Kind nicht da, um zu vergleichen. Vielleicht nehme ich die nächste Woche mal mit, aber müsste eigentlich gehen. Es gibt ja so tolle Sockentabellen, wo man sagt, nur die Schuhgröße eingeben muss und dann so pro Maschenprobe rauskriegt, was man da anschlagen muss und so weiter. Und ich habe halt die Hand nicht gemessen. Ich habe die Hand praktisch auf Papier gelegt und abgezeichnet. Und nach dem zu urteilen, müsste es eigentlich gehen. Ja, und ich habe ja schon mal Handschuhe mit so einem Papiermuster gestrickt, die dann gepasst haben. Von daher, ich bin mal zuversichtlich. Ja, dann habe ich ja noch die Naive Socks von Spilly Jane in Arbeit. Und da hatte ich 2 Probleme. Und zwar haben die 3 verschiedene Zopfmuster, also 3 Zöpfe, die an verschiedenen Stellen gezopft werden. Der eine Zopf ist ein 9-Maschen-Repeat, also ein 9-Maschen-Mustersatz. Die 2. Zopfart sind 5-Maschen-Mustersätze und die 3. Zopfart sind 6-Maschen-Mustersätze. Und dann steht da immer, man soll jetzt die Reihe sowieso bis Reihe sowieso wiederholen. Und ich habe das eigentlich versucht und dachte, ja, das haut ja nicht hin, weil der große Zopf sich dann nicht richtig wiederholt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das kann ja auch nicht hinhauen, weil 5, 6 und 9, da müsste der Repeat praktisch durch 5, durch 6 und durch 9 teilbar sein, damit praktisch jeder Zopf gleichmäßig gezopft wird und dass es wieder von vorne anfängt. Und ja, find mal eine Zahl, die durch 5, 6 und 9 teilbar ist. Also wo sich dann praktisch die Repeats alle wieder da sind, wo sie auf 0 sind und dann geht's von vorne los. Also ich habe keine Zahl gefunden, die kleiner war als 270. Also 270 ist 5 mal 6 mal 9. Das muss ja durch alles teilbar sein. Aber ich habe jetzt auch nicht groß weiter rumgerechnet. Ich habe nur so, kann man das vielleicht durch 3 teilen und nee, dann passt es wieder nicht mit der 9 oder dann passt es mit der 6 wieder, ja, oder mit der 5 nicht und so, ja. Schlimm, schlimm. Also, ich habe jetzt hier in 270 rein Repeat und das ist mir doch ein bisschen zu lang. Und ich hätte jetzt dann den Chart B, wo diese Socken mit den Zopfungen eingezeichnet sind, den hätte ich dann praktisch einfach weiterzeichnen können für alle Maschen des Beins. Und das wollte ich dann aber nicht, weil ich in einem dunklen, gemütlichen Café saß und da wollte ich dann jetzt nicht irgendwie, ich hatte auch nichts dabei. Naja. Letztendlich habe ich dann gesagt, ich zopfe einfach alles nach Gefühl. Und wenn dann der eine Zopf mal ein bisschen ungleichmäßig ist, dann ist ja jetzt auch egal. Ja, habe ich gemacht, hat gut geklappt. Nächstes Problem war die Ferse. Es ist das sogenannte Welsh Heel von Nancy Bush. Und das zeichnet sich aus, dass man Umschläge macht in der Ferse und dann denkt man so, ah, Umschläge ist ja furchtbar, es gibt ja Löcher. Und das sah auch zuerst so aus, als würde es Löcher geben, aber jetzt habe ich den Heel-Turn, also diese Fersenrundung fertig. Ja, es gibt keine Löcher, es hält sich im Rahmen, kann man so schon vertreten, bin ich ganz zufrieden mit. Aber da fehlt in der Anleitung von Spilly Jane ein Knit One. Und dadurch wurde die ganze Fersenrundung nix. Also das habe ich schon nach 3 Reihen gemerkt und habe dann aber zurückgestrickt oder beziehungsweise es aufgetrennt. Und ich wollte dann gucken im Internet nach Welsh Heel. Und dann fiel mir ein, ich habe ja mal Second Hand das Knitting Vintage Socks von Nancy Bush bekommen. Also dann habe ich gedacht, gucke ich doch einfach, wenn ich Glück habe, hat Nancy Bush ihr Welsh Heel da drin beschrieben und tada, es war da drin. Und dann habe ich die Anleitung von Spilly Jane mit dem aus dem Buch verglichen und dann stellte sich halt raus, da fehlte halt ein Knit One. Und wie ich das dann gemacht habe, hat dann alles funktioniert, zum Glück. Und dann bin ich jetzt da durch und ich habe es schon als Kommentar auf der Strickmusterseite auf Ravelry hinterlassen, aber die Spilly Jane hat noch nicht darauf reagiert. Mal gucken, also könnte sie ja vielleicht als Errata reinschreiben. Aber die Socken werden ja relativ oft gestrickt und außer mir hat noch keine das Problem gehabt. Wahrscheinlich haben sie sich das alles logisch zusammengereimt. Wie man das stricken muss. Und ich habe natürlich die Anleitung nach Strich und Faden befolgt und deswegen entstand erst der Fehler. Also ich hatte mir auch so gedacht, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn ich eine Masche mehr gestrickt hätte und dann erst sozusagen die Arbeit gewendet hätte. Aber ich wollte halt jetzt nicht irgendwie nach Gefühl was stricken. Es reicht ja, wenn ich nach Gefühl zopfe. Ja. Und das war's von meinen Strickprojekten im Moment und was sie mir so bescheren an Überraschungen und Freuden und so weiter. Dann wollte ich noch zur aktuellen Nitti kommen im Stricksegment. Es gibt nämlich eine und die ist, glaube ich, schon seit einer Woche draußen. Ja, ich bin echt der Knaller. Ich habe natürlich die Seite nicht mehr offen im Browser. Und das ist Spring and Summer 2013, Frühling, Sommer 2013. Und ich habe mir so die Muster angeguckt. Ist jetzt nicht für mich irre was dabei, muss ich sagen. Und Frühling, Sommer, was strickt man da? Da strickt man Tanktops, T-Shirts, Westen, Socken und Lace-Tücher oder halt Tücher überhaupt. Und eine Kopfbedeckung ist auch dabei. Genau, und ich bin ja nicht so die Person, die gestrickte T-Shirts und Tanktops mag, also so handgestrickte nicht. Also ich hatte ja diesen Plain and Simple von Vera Valley Mackie. Und den finde ich, also stelle ich fest, den trage ich halt einfach nicht, wenn es warm ist, obwohl er kurzärmlich ist. Ich trage den, wenn es kühler ist, über langärmligen Sachen. Das kommt auch ganz gut. Aber ich kann mir nicht so vorstellen, dass ich was Handgestricktes mit Trägern tragen würde im Sommer. Dann würde ich, glaube ich, lieber so ein gekauftes oder so ein Baumwoll-Shirt tragen. Das wäre einfach praktischer und es ist weniger dicker Stoff und ja, genau, das ist, ich glaube, ich würde, es ist einfach nicht meins mit diesen Tanktops. Und deswegen würde ich die alle nicht stricken. Was mir ganz gut gefällt, ist die Weste Buttonbox und die, ja, es ist so ein Klassiker mit einem so, klar, ja, links-rechts Muster. Ja, gut, der Kragen ist vielleicht ein Tick zu verspielt, also so dolle gefällt er mir auch wieder nicht. Aber ja, ist ein Knitty-Spin-Muster für zum Spinnen auch aus handgesponnenem Garn. Da, also da sieht man, was man zum Beispiel mal mit einer schönen Charge handgesponnenen Garns machen kann. Was auch Knitty-Spin ist, ist das Fololium, nee, Foliolum, Foliolum. Ist ein Lace-Schal aus handgesponnener Wolle und also ich finde jetzt dieses Lace-Muster nicht spektakulär und auch so einen Schal brauche ich eigentlich nicht als Kleidungsstück. Ich finde halt einfach nur dadurch, dass der handgesponnen ist und es ist einfach dieses Modell, was da für das Strickmuster gearbeitet wurde und fotografiert wurde, finde ich einfach total gelungen und total schön. Also so richtig süß, süßer Schal wäre jetzt nicht so für meinen Kleiderschrank, aber es gefällt mir ästhetisch sehr gut. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, es gibt ein Tuch, das nennt sich Steps und ich dachte erst, ah, ist wieder Stephen West am Start. Aber es ist von Allen Easton und es ist praktisch ein kraus rechts gestricktes rundes Tuch, so ähnlich wie Spectra, aber eben mit so Stufen. Das sieht aus fast wie Klaviertasten. Ich glaube, man könnte da auch ein lustiges KlavierspielerInnentuch draus machen oder ein KlavierspielerInnen-Schal. Könnte man, wenn man da schwarz-weiße Tasten in Anführungszeichen strickt. Das gefällt mir auch ganz gut. Das sieht auch echt, ja, pfiffig aus. Und was ich schön finde, sind die Socken Dressy und Slipstream. Ja, das sind so schicke Lace- bzw. Zopfmustersocken, die, glaube ich, sehr anspruchsvoll zu stricken sind auch. Ich werde sie jetzt aber nicht in meine Schlange tun, weil ich habe schon 100 Sachen in der Schlange. Und ich glaube, ich werde meinen Lebtag gar nicht damit nachkommen, meine Queue runter zu stricken. Ja, also wer auf kurzärmelige Tops steht, auf noch nicht genug Tücher hat oder schicke und interessant zu strickende Socken stricken möchte, ist auf jeden Fall bei Nitti Frühling Sommer 2013 gut bedient. So, mache ich das wieder zu und komme zum Spinnen. Ja, ich musste neulich, also ich habe eigentlich nicht viel gesponnen, beziehungsweise ich habe an einem Tag eine Charge pommersches Landschaf verarbeitet. Ich habe die eigentlich in so einer Klarsicht, in so einem Ziploc-Beutel gehabt und irgendwie hatte ich die, jedenfalls war in dem Ziploc-Beutel Mottenbefall nicht viel, klein bisschen so, aber ja, dachte ich mir so, was soll ich machen? Wegwerfen, schade drum, weil ich hatte das schon gefärbt mit Ostereierfarben und dann dachte ich, ich verarbeite das jetzt flott zu Garn. Ich muss, das waren praktisch Locken mit noch so Gemüse drin und so. Und dachte ich, okay, ich werde jetzt dieses Gemüse rauslesen, also diese Strohbestandteile, dann werde ich das kardieren und alles runterspinnen und das Garn werde ich dann im, das Entspannungsbad werde ich dann halt so heiß machen, dass es, dass alles tot geht, was da noch an Eiern drin sein sollte. Und dann habe ich das auch durchgezogen an einem Tag. Also es ist schon relativ viel Garn geworden und also allein das Raussuchen dieser Stroh- und Heuhalme, das hat schon ganz schön lang gedauert. Dann habe ich mich da tapfer durchkardiert und habe das dann auf dem Stricktreff am Mittwoch alles runtergesponnen mit einer Handspindel. Jetzt habe ich doch Handspindel gesagt. Mit einer Spindel, ja. Und ja, zwirnen muss ich es noch. Da werde ich es wahrscheinlich Navajo machen oder Navajo. Und zwar aus dem Grund, weil ich jetzt zu faul bin, das in drei Einzelfäden aufzuteilen mit der Waage und so. Und ich will es halt Navajo haben, weil es dann so schön rund ist. Also ab dreifädig aufwärts sind die Garne ja so schön rund. Es ist halt dadurch, dass es so kardiert ist und vom Schaf direkt und viele waren, es waren auch viele solche Nachschnitte dabei bei dieser grünen mit Ostereierfarben gefärbten Lockencharge. Also habe ich so ein sehr tweediges mit Knubbeln Garn und wenn ich das, wenn das dann schön rund ist, dann kommt es vielleicht besser zur Geltung, dass es halt gleichmäßig und luftig, nee, dass es luftig und etwas ungleichmäßig ist, also so mit langem Auszug und tralala. Ja, bin ich eigentlich ganz froh drum, dass ich das jetzt auch noch schnell verarbeitet habe. Und ja, mal gucken, wie viel Lauflänge es wird. So, das war's vom Spinnen. Und dann kommt ein unvorbereitetes bisschen urbane Selbstversorgung und das hängt dann auch wieder zusammen mit, was ich gerade toll finde. Bei der urbanen Selbstversorgung, ich glaube, in der allerersten Folge habe ich mal erklärt, was ich darunter verstehe. Und da habe ich mich auch total ausgesprochen gegen so ein Feldverbessern durch den richtigen Konsum. Das Problem, was ich halt sehe beim Weltverbessern durch den richtigen, in Anführungszeichen natürlich Konsum, ist, dass es, dass dann das Weltverbessern ein Privileg von Leuten ist, die halt genug Asche haben, um den richtigen Konsum auch durchzuführen. Es war mir gerade eine Nadel runtergefallen. Ich habe jetzt nicht so viel Geld, so ich bemühe mich halt schon, möglichst super toll korrekt zu konsumieren und so. Aber ich will halt nicht mich dadurch als was Besseres fühlen, als Leute, die sich's nicht leisten können. Und ich bin auch total dafür, dass es sich Leute vielleicht auch nicht leisten wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch in einem Umfeld lebt, wo alle, keine Ahnung, das und also wenn man seinen Lebensstandard so auf zurückschrauben müsste auf die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, während alle anderen in, um einen rum viel mehr Gadgets haben und viel mehr tolles Zeug und viel mehr höheren Lebensstandard halt und man selber sozusagen kasteit sich, damit man sich Bio leisten kann. Also das würde ich auch nicht gut finden. Also so sozusagen eine Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben, wenn man das nur kann, indem man quasi Aldi kauft, dann finde ich das auch total legitim. So, also dass man sich nicht ausgeschlossen fühlen sollte, müsste, und viele Leute sind es ja dann trotzdem, also ausgeschlossen. Tja. Ja, ich habe halt das große Glück, dass ich in einer Biobäckerei arbeite. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel mein Brot für lau. Und das ist ja ein Grundnahrungsmittel. Ich spare halt total viel Geld dadurch schon mal. Und dann kann ich halt mir in unserem eigenen Bäckerladen, der auch Bioprodukte verkauft, kann ich mir das halt mit Mitarbeiterrabatt. Und da unsere Preise sowieso schon total sozial sind, wir sind auch in einem sozial schwachen Bezirk oder Kiez. Es gibt ja noch mal Kieze in Berliner Bezirken, die dann sich unterscheiden können. Und wir haben halt einfach Preise, die sich die Leute, die hier wohnen, auch leisten können. Ja, und davon kriege ich noch mal Rabatt und dann kann ich mir echt viel Bio leisten. Also da bin ich wirklich glücklich dran. Ja, und dann habe ich noch, dann haben wir noch einen Biobauern, der nimmt unser olles Brot mit für seine Schweine, was halt vertrocknet ist und so. Und der, von dem kriege ich dann sozusagen, habe ich so ein Eier-Abo und von dem kriege ich halt auch die Eier zu so einem Freundschaftspreis, weil er halt auch von uns das Altbrot bekommt und solche Sachen, also. Da bin ich einfach total glücklich dran und da bin ich auch dankbar für. Aber ich kann halt nicht jetzt so hochnäsig sein und sagen, ja, man darf jetzt nur regionales Bio konsumieren, weil sonst wird die Welt untergehen. Ich könnte es nämlich auch nicht, wenn ich nicht das Glück hätte, also in erstmal überhaupt Arbeit zu haben, dann eine Arbeit, die mir Spaß macht und dann eine Arbeit, wo ich dann Leute kenne und ein kleines Netzwerkchen habe, wo ich dann günstig an Bio rankomme. Ja. Ja, was soll jetzt davon das Fazit sein? Ich bin, glaube ich, wirklich in letzter Zeit, also mit dem Wassersprudler oder mit hier und da, da bin ich oft auf Themen gekommen, was man kaufen soll oder nicht kaufen soll, um korrekt zu sein oder so. Und dann gibt es, und das ist einfach eigentlich nicht die Richtung, in die es gehen sollte mit der urbanen Selbstversorgung, sondern eigentlich Selbstversorgung ist ja. Also es ist in der Stadt, sich selber komplett zu versorgen, würde ja sowieso nicht gehen. Aber Selbstversorgung hat für mich halt auch viel zu tun, dass es sich nicht eine Person sich alleine selber versorgt, sondern halt auch, dass es sowas wie Tauschen und gegenseitige Hilfe und Nachbarschaftshilfe und so gibt. Und ich habe halt festgestellt, dass gerade diese Gegenseitigkeit, dass das die Möglichkeit ist für ärmere Menschen oder halt einfach Menschen, die nicht so betucht und finanziell abgesichert sind, trotzdem sich ein gutes, besseres Leben zu ermöglichen und ja, so Netzwerke und sich gegenseitig mal aushelfen oder hier mal was tauschen oder ich kann hier das haben, dafür mache ich da mal gelegentlich das und das. Also so wie es mir halt auch geht, so komme ich halt an mein Bio ran und an meine Sachen, die gesund und ökologisch sind. Das ist so eine ganz andere Biokultur auch. Und ich kenne halt auch einige Leute, die sich Bio nur so leisten können, weil sie halt in so Strukturen sind und oder es wird mal eine Sammelbestellung gemacht, dann gibt es das billiger und oder dann wird mal hier von Leuten, die einen Garten haben oder mal selber Äpfel sammeln und so. Das ist halt alles eine Sache, die kostet weniger Geld. Sie kostet dafür aber total viel Zeit und wenn und dann können sich das auch wieder Leute nicht leisten, zum Beispiel Leute, die viel arbeiten müssen und dafür wenig Geld kriegen. Oh, es ist halt einfach so ein Dilemma. Es gibt jetzt nicht das tolle Bio für alle. Und ich wäre halt eigentlich schon dafür, dass es das gäbe. Und ich bin nicht dafür, dass es so heißt, ja, es ist ja jedem sein Problem, wie man irgendwie an die guten Sachen rankommt. Und ja, scher dich doch um deinen eigenen Kram und jeder ist sich selbst der Nächste und so. Das ist nicht so meine Einstellung. Ich bin schon für sozial zu sein und dass sich in der Gesellschaft und Gemeinschaft die Leute gegenseitig unterstützen sollen. Ja, mal gucken, ob mir dazu noch was einfällt mit der urbanen Selbstversorgung. Ich habe jetzt kein spezielles Thema, eigentlich nur dieses Bio nur für finanziell gesicherte Menschen oder nicht oder Konsum, Weltverbesserung, bla bla bla. Das war so ein bisschen mein Thema und das sind so Gedanken, auf die ich komme, ohne dass ich jetzt eine Lösung dafür anzubieten hätte. Vielleicht fällt euch ja dazu noch was ein, aber ich denke, das ist einfach ein Problem, was nicht gelöst werden wird, weil solange praktisch eine soziale Schere existiert, die auch nicht gerade sich verbessert, sondern die immer weiter auseinander geht, das ist eigentlich auch das falsche Signal. Und dann komme ich zu was ich gerade toll finde, was so ein bisschen zusammenhängt mit der urbanen Selbstversorgung, nämlich irgendwie finanziell wohlhabend oder nicht so abgesichert. Und ich habe in den letzten 2 Wochen, würde ich sagen, also im März gab es in vielen feministischen Blogs eine Diskussion über Klassismus. Klassismus ist Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, also zum Beispiel, wenn jemand Arbeiterklasse ist oder sogenannte Unterschicht, allein halt der Begriff Unterschicht ist ja schon, suggeriert ja schon eine Hierarchie. Auf Englisch gibt es das Wort Poverty Class, also Armutsklasse, um nochmal zwischen Arbeiterklasse und Armutsklasse zu unterscheiden. Also was halt gemeint ist, sind halt Leute, die es nicht so reich haben. Und da haben sich einige zu Wort gemeldet, wie es ihnen eigentlich geht mit also Menschen mit Arbeiterklasse oder Poverty Class Background haben sich dann mit Blogartikeln zu Wort gemeldet, die sagen, ja, übrigens, ich bin Working Class und bin an der Uni als Arbeiterinnenkind und wie geht es mir damit? Und das fand ich total interessant. Und dann gab es irgendwie eine relativ unerquickliche Diskussion dazu, wo dann halt irgendwie Linke, ja, haben sich da meiner Meinung nach bescheuert reagiert zum Teil. Also so, hä, ihr wollt ja nur sozialen Aufstieg, wir wollen aber die klassenlose Gesellschaft und so, aber es ist ja eigentlich für meinen Podcast hier jetzt egal. Was ich gerade daran toll finde, ist, dass ich dann so ein bisschen gedanklich anfing, meinen eigenen Klassenhintergrund zu reclaimen, so ein bisschen. Also ich kann nicht sagen, dass meine Eltern finanziell schlecht dastehen. Im Gegenteil, also meine Eltern sind gut, ganz schön wohlhabend, muss ich sagen. Aber meine Eltern kommen aus der Working, also Arbeiterklasse, beziehungsweise sogar aus der Armutsklasse. Und mein Vater hatte halt einfach eine gute Ausbildung gemacht, der ist Ingenieur, hat einen super Job gefunden und hat sich halt einfach, hat halt geschafft, so die Familie auf ein richtig gutes Wohlstandslevel zu bringen. Und Dadurch habe ich eigentlich, meine Eltern waren immer so alternativ drauf auch, also so mit alternativen Erziehungsmethoden und wir durften Sachen mitentscheiden oder wurden gefragt und zwar halt nicht so autoritär. Wir bekamen emanzipatorische Aufklärungsliteratur und so gekauft, also so schon, es sollte halt frei und selbstbestimmt und so alles sein. Und sowas assoziiert man ja nicht mit Leuten aus der Arbeiterklasse. Da denkt man immer, die sind ja alle dumm und die gehen halt, sind halt Prolls und so. Also ich, es sind so sind halt die Klischees und ich habe eigentlich gar nicht so, ja, ich habe meine Eltern gar nicht so einsortiert und allein das ist eigentlich Quatsch, weil meine, also eigentlich sollte ich sagen, ja, an meine Eltern sieht man ja, dass diese Klischees gar nicht so stimmen und dass sehr wohl Leute mit einem Arbeiterklassen- oder Armutsklassen-Background auch alternativ sein können und auch so avantgardistische, fortschrittliche Konzepte sozusagen umsetzen. Und ich muss auch sagen, also ich weiß ja auch nicht, was mir so alles erspart geblieben ist, dass ich quasi Zugang hatte zu allem, zu Bildung und gefördert wurde und das Geld dafür auch da war, aber eben keinen so einen Bildungsbürgerhintergrund hatte. Und also so, wo dann du darfst ja aussuchen, ob wir dich zum Geige- oder Klavierlernen zwingen. Und ist ja klar, du musst studieren und ja klar, du musst, du musst, du musst. Also wo die Kinder unter Zwang stehen, sozusagen diesen Level auch zu halten und keinen sozialen Abstieg hinzulegen. Das ist bei mir nicht so, sondern ich habe das Gefühl, dass meine Entscheidung oder dass unsere Entscheidung, was für einen Weg ich und meine Brüder gehen wollen, dass das respektiert wird. Dass wir aber, ja, also wir hatten so ein bisschen die Verpflichtung, unser Potenzial auszuschöpfen. Also wenn wir klug sind, dann sollten wir auch möglichst einen Schulabschluss machen, wo uns die meisten, also die, wir sollten halt so Abschlüsse machen, dass uns die Möglichkeiten offen stehen, die wir später vielleicht wollen. Aber wenn wir uns dann für die, für was anderes entscheiden, auch nicht so schlimm. Und ich bin ja dann nach abgebrochenem Studium Handwerkerin geworden. Und da kam mir dann auch auf der Berufsschule und von anderen Handwerkern, warum denn jetzt Bäckerin und das ist doch total der Abstieg und wenn Sie mal studiert haben, wieso wollen Sie denn dann Bäckerin werden? Wollen Sie dann nicht vielleicht wenigstens Lebensmitteltechnologie studieren und dann Abschluss machen und das wäre doch für Sie und so. Also da kam schon sehr so eine Begrenztheit rüber, aber sowohl, also das habe ich bei vielen erlebt, so von, also bei diesen sogenannten Bildungsbürgern habe ich das erlebt, du darfst ja nicht irgendwie was machen, was unter Niveau ist. Und bei Arbeitern oder Handwerkern auch so, ja, sind sie nicht eigentlich zu gut für uns und so. Und ich denke halt gar nicht so mit diesen Abgrenzungen, aber ich habe dann halt gemerkt, als ich dann Handwerkerin geworden bin, auch in die Lehre gemacht habe, dass es schon viele so denken. Und ich finde dann, also wenn ich dann sage, nein, ich will, wollte Bäckerin werden, für mich ist es einfach, was ich will ich mein Leben lang am liebsten machen. Und dann freuen die sich natürlich auch. Und ich habe auch viele Bäcker kennengelernt, BäckerInnen, die total stolz sind auf ihr Handwerk, also so stolz sind, gute Handwerker zu sein. Und ich bin auch stolz, eine gute Handwerkerin zu sein. Das ist einfach meine Welt. Das ist total meine Welt, Handwerk. Ja, deswegen mache ich auch gerne Handarbeit. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau, ich versuche jetzt so ein bisschen mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ich schätze dann so meine Family und mein ja, so mein Hintergrund und so, das schätze ich alles manchmal ganz neu ein und selber habe ich, was ich gerade feststelle, ist irgendwie so, diese Arbeiterklasse oder Handwerker ist ja vielleicht noch mal was anderes, weil wir sind ja oft auch so Kleinunternehmer, also wir haben ja oft so eigene, so kleine Handwerksbetriebe, also immer Kapitalisten. Naja, was wollte ich sagen? Genau, ich war ja mal an der Uni, ich habe ja mal europäische Ethnologie gestudiert und Gender Studies. Und europäische Ethnologie ist sowas wie Kulturwissenschaft, nur mit praktischeren Methoden, also nicht so theoretisch, sondern halt wie so praktische Erforschung, so ethnologische, also wie wenn man halt, ja, Kulturen erforscht, nur dass man halt dann die eigenen Kulturen erforschen würde. Und was ich dann mit diesem Studium nach der Uni hätte anfangen können, wenn ich da abgeschlossen hätte, wäre halt meistens so Werbung und Marktforschung und so. Und ich hätte wirklich das Gefühl gehabt, ich verkaufe meine Seele dann. Also es war was, wo ich gleich beim Studieren, obwohl mich das Thema voll interessiert hat, habe ich gewusst, ich werde niemals in diesem Beruf arbeiten. Das ist einfach, das mache ich nicht. Ich verkaufe nicht meine Seele, indem ich der irgendwelchen Konzernen durch irgendwelche Forschungen verklickere, wie sie Leuten Sachen andrehen können, die sie nicht brauchen und wie sie den Leu die Leute besser erreichen sollen. Nee, da keine Lust. Und dann hatte ich noch, also was ich ja noch gerne mache, ist bildnerisch, künstlerisch und so. Da wäre zum Beispiel dann Design in Betracht gekommen, also so Grafikdesign. Und da ist halt das gleiche Problem als Grafikerin und Grafikdesignerin. Dann muss man so Design machen für irgendwelche Schweinefirmen und das ist auch Seele verkaufen. Und als Bäckerin, ich backe Brot für meine Nachbarin in Berlin. Toll. Also das ist einfach so, wo ich nicht das Gefühl habe, ich verkaufe mich oder ich arbeite gegen meine Überzeugung, sondern da kann ich halt auch von überzeugt sein. Ich kann stolz drauf sein, auf die Arbeit meiner eigenen Hände. Ich sehe, was ich mache. Und das ist für mich für mich der volle Wert eigentlich. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf, auf was wir so machen. Unser Brot ist einfach gut. Und ich bin halt schon dankbar, dass ich in der Lage bin, wo ich bin und nicht. Also ich würde tatsächlich lieber so sein als das andere. Wobei ich denke, also wenn ich jetzt keine andere Wahl hätte, wenn jetzt der Rücken kaputt geht und ich kann dann nicht mehr im Handwerk arbeiten, dann muss ich mir auch was überlegen. Vielleicht muss ich ja dann doch noch irgendwann meine Seele verkaufen oder irgendwas machen. Wobei vielleicht, also ich habe ja eh keinen akademischen Abschluss, weiß ich nicht, ob das überhaupt ginge. Was ich dann machen würde. Aber der Punkt ist halt einfach, ja, also es ist nicht immer alles so Gold, was glänzt bei diesen akademischen Jobs. Man kriegt zwar vielleicht sehr viel mehr Geld rein als mit nicht akademischen Jobs, aber ich finde es einfach auch toll, auf das, was man macht, wirklich vorbehaltlos stolz sein zu können und sagen zu können, ich mache hier bodenständiges, man sagt immer ehrliches Handwerk, aber es ist so, es ist einfach so. Es ist einfach ehrliches Handwerk. Und was an Brot backen, ist nicht viel Unehrliches dran. Also ich baue keine Waffen für Mercedes-Benz. Das ja, ist echt Luxus, nicht so krass verstrickt sein zu müssen für mich. Also für mich sind so Ideale und Überzeugungen, keine Ahnung, sind halt total wichtig für mich. Es ist für mich, das ist echt auch ein bisschen so ein Handicap für mich, also dass ich nicht alles machen kann, weil ich halt dann Skrupel habe. Und deswegen schön, dass ich Handwerkerin bin und ich bin da echt, ja, ich habe auch Handwerkerstolz. Ja, das waren so meine unsortierten Gedanken zum Thema Arbeiterklasse, Bio und Handwerk und Seele verkaufen und Schicht und sozialer Background und so. Ja, was ihr da draus macht, das müsst ihr jetzt selber wissen. So richtig habe ich keinen Punkt, wo ich sage, ja, so ist es jetzt. Und dann komme ich jetzt noch zum Teechen und dann ist auch schon wieder Schluss mit dem heutigen Podcast. Naja, ist doch eh ganz schön lang geworden. Es kommt bestimmt auch durch die schnell zwischendurch was aufnehmen, wenig Vorbereitung. Ich trinke schon wieder Tropicana-Früchtetee von Rossmann, damit der mal wegkommt. Das ist der mit dem Ananas, den ich auch schon die letzte Folge, glaube ich, nee, die vorletzte getrunken habe. Und ja, es schmeckt ganz gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann, ja, bald kann ich ja noch Teechen wieder. Diese, ich habe ja wieder von Jademundin, die hat mir auch so eine, diese Probier. Packung von Sonnentor, wo diese Probierbeutel-Tees drin sind, die war auch in dem Päckchen und da kann ich mich dann auch demnächst wieder durchtrinken, weil ich hatte schon mal so eine Probierpackung, die hatte mir die Ella von ringelmeets.de geschickt. Genau, da kann ich mich bald durchtesten und wünsche euch auch viel leckeres Teechen und was ihr gerne mögt und eine schöne Woche. Faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen natürlich. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.